Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, dies ist eine wirklich wichtige Debatte. Ich will nicht sagen, dass andere nicht wichtig sind, aber es ist schon eine wesentliche Sache, das Grundgesetz zu ändern. Und ich bitte Sie daher, wenn Sie Unterhaltung oder wichtige Themen haben, gehen Sie bitte raus. Und ansonsten setzen Sie sich bitte auf Ihre Plätze und stellen Sie die Unterhaltung hier im Saal ein. Vielen Dank.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bitte stellen Sie Ihre Unterhaltungen ein, nehmen Sie Platz. Das ist ein wichtiger Politik-Podcast, nämlich die Folge 261 aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio. Und das Wort haben die Korrespondentinnen und Korrespondenten des Deutschlandfunks.
Gudula Goite, ich kümmere mich unter anderem um Rechtspolitik und die Grünen im Hauptstadtstudio.
Markus Pindur, ich bin für die Sicherheitspolitik zuständig.
Katharina Hamberger, ich schaue unter anderem auf die Unionsparteien.
Stefan Detjen, ich schaue mir besonders den Kanzler und die Außenpolitik an. Ja, das Grundgesetz ist geändert worden. Ein einmaliges Sondervermögen für die Bundeswehr hat es auch noch nicht gegeben. 100 Milliarden Euro ist vom Bundestag verabschiedet worden an diesem Freitag. Greifen wir mal ganz hoch. Ist das so ein Tag, wo man sagt, historischer Tag?
Ich weiß nicht, ob man das sagt. Christian Lindner sagt es.
Ich bin sicher, diese Zeitenwende, in der wir gegenwärtig stehen, die wird im Nachhinein einmal im Zusammenhang betrachtet werden mit der Entscheidung Deutschlands zur Wiederbewaffnung, zum Eintritt in unser westliches Verteidigungsbündnis, dem NATO-Doppelbeschluss. Und wir als Koalition von SPD, Bündnis 90, die Grünen und Freien Demokraten, wir stellen uns unserer historischen Verantwortung.
Ich persönlich bin mit Wörtern wie historisch eher zurückhaltend.
Aber der hat es echt hochgehängt. Also wie der auch erzählt hat, wir haben das im Finanzministerium, dem ehemaligen Reichsluftfahrtministerium, wo die Nazis Kriege geplant haben, da haben wir dieses Sondervermögen heute für diese Friedensarmee, für die Bundeswehr ausgehandelt. Also das war schon der hohe Ton.
Ja, nach außen hin sicher auch schaut, was die Ampel erreichen kann, was wir zusammen erreichen können. Also mal wieder eine positive Erzählung für diese Koalition. Nach den letzten Wochen, wo sie dann doch in der Kritik stand. Ich würde aber das sehen, wie Gudula, historisch ist mir noch zu hoch gehängt. Also ich glaube, es ist auch eine Frage von dem, was daraus folgt, wie Verteidigungspolitik, wie Verteidigungsausgaben, wie das in der nächsten Zukunft, in den nächsten Jahren dann aufgestellt sein wird.
Also ich würde das Wort historisch schon in den Mund nehmen, aber zunächst einmal historisch ist die Art und Weise, wie die Bundeswehr in den letzten 25 Jahren heruntergewirtschaftet wurde und wie wenig unsere politische Klasse überhaupt darauf gegeben hat. Und historisch ist das Ereignis, was dazu geführt hat, dass es dieses Sondervermögen jetzt gibt, nämlich der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, der erste große Landkrieg in Europa seit 1945. Und da sollten wir uns mal selber nicht so ernst nehmen, wir Deutschen. Das ist für ein großer Schritt für Deutschland, aber ich sag mal ein relativ kleiner fürs Bündnis, die NATO. Und eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass die wirtschaftsstärkste Macht in Europa sich auch wieder ertüchtigt und militärisch abwehrfähig macht.
Obwohl ich glaube, dass das gerade bei Bündnispartnern, NATO-Bündnispartnern, schon auch nicht nur als kleiner Schritt gesehen wird. Also diese Ankündigung von Olaf Scholz der Zeitenwende, da müssen wir in den Februar zurückgehen, die ist ja schon wahrgenommen worden und auch mit viel Applaus wahrgenommen worden, dass es dann so lange gedauert hat, eher wieder negativ, aber dass es jetzt wiederum vollzogen ist, dieses Sondervermögen, die Möglichkeit, in die 2% zu gehen, das ist schon, das
also glaube ich, jetzt, wird schon. Jetzt muss ich mal unterbrechen, jetzt kommen wir schon in den Kommentar. Ja. Jetzt müssen wir, ich finde, wir müssen erstmal uns wirklich drüber im Klaren werden, was hier eigentlich passiert ist heute. Also die Begriffe sind gefallen, historisch oder nicht. Zeitenwende. Ich würde mal sagen, also so in den Geschichtsbüchern, eine Zeile wird da schon stehen, hat der Bundestag dann ein Sondervermögen beschlossen und dann passierte Folgendes. Aber wir sollten das nochmal aufdröseln eigentlich, was da passiert ist. Ende der Haushaltsberatung, der Bundeshaushalt wird beschlossen, da ist auch ein Verteidigungshaushalt drin. Dann ein eigenes Gesetz, das Sondervermögensgesetz.
Bundeswehr-Sondervermögensgesetz.
Sondervermögensgesetz. Und dann eine Grundgesetzänderung und ein Beschluss über die Schuldenbremse, dass die nochmal überzogen werden kann. Womit fangen wir denn an? Fangen wir mal an mit dieser Grundgesetzänderung. Wozu braucht man die? Was ist da eigentlich genau passiert? Gudula.
Die Schuldenbremse steht ja im Grundgesetz. Und da sie so Christian Lindner nicht aufgeweicht werden soll. Und da sie im nächsten Jahr wieder eingehalten werden soll und da das nicht geht, wenn man in den kommenden Jahren nach und nach 100 Milliarden Euro ausgeben möchte, braucht man einen Trick. Und der Trick lautet, ich lagere das Ganze aus. Und das geht natürlich eigentlich nicht. Und deswegen muss man dafür gleichwertig im Grundgesetz wie die Schuldenbremse auch sozusagen als Ausnahme von der Schuldenbremse das ins Grundgesetz reinschreiben.
Und das geschieht nun in den Artikel 87a. Das ist der Artikel, der 1956 eingefügt wurde zur Gründung der Bundeswehr. Da wird nun, da steht in Absatz 1, Deutschland unterhält Streitkräfte, sinngemäß. Und jetzt kommt da direkt hinten dran, bevor dann kommt, die dürfen nicht im Inneren eingesetzt werden, nur zur Verteidigung, kommt dann der Artikel 1a, zur Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit kann der Bund ein Sondervermögen bis zu 100 Milliarden einrichten und so weiter.
Darf ich euch mal fragen, wie außergewöhnlich das ist, dass in einem Grundgesetzartikel auch gleich eine Zahl festgehalten ist, also ein wirklich fester Geldbetrag?
Das zeigt, was das Ganze ist. Das Ganze ist etwas, was sich selbst verbraucht. Wenn das einmal angewendet ist, ist es durch, dann kann man es auch wieder streichen. Das tut dem Grundgesetz auch gut, wenn man das dann wieder tut. Und dann kann man so eine Zahl auch reinschreiben. Sowas gehört natürlich eigentlich nicht ins Grundgesetz. Und wenn man das einfach als Trick benutzt, kann man auch eine Zahl reinschreiben.
Aber jetzt würde ich sagen, da gibt es zwei Dimensionen. Das eine ist, dass du erklärt hast, wenn man da verfassungsrechtlich sicher sein will, dann muss man es sozusagen auf der verfassungsrechtlichen Höhe der Schuldenbremse auch im Grundgesetz verankern. Sonst würde dieses Sondervermögen oder diese Schuldenaufnahme, die das ja faktisch bedeutet, wäre die mit der Schuldenbremse nicht vereinbar. Also muss man da schon in die Verfassung irgendwie rein, muss mit der operieren. Und auf einer zweiten Ebene sehen wir das, was wir nun wirklich in vielen, vielen Grundgesetzänderungen immer wieder gesehen haben, dass politische Kompromisse einschließlich einer solchen Zahl im Grundgesetz zementiert werden.
Und ja, wobei ja hier die Zahl gar nicht mal der Kompromiss ist. Ich glaube, das ist eher eine Vorsichtsmaßnahme, dass man das auch begrenzen will.
Genau, also wir haben Kompromisse gesehen, Lauschangriff und alles Mögliche, wo dann riesige Grundgesetzartikel entstehen oder Asylartikel, in denen filigrane Einzelheiten von politischen Kompromissen in der Verfassung abgesichert werden. Und viele Juristen haben immer gesagt, die Verfassung wird verhunzt dadurch. Aber du weist ja auch richtig darauf hin, man kann die Verfassung auch wieder ändern, man kann das streichen, man kann das anders machen. Und das Grundgesetz ist ja, so sehr es in seinem Kern Bestand hat, für unveränderbar erklärt worden ist, ist es gleichzeitig eben eine sehr veränderungsoffene Verfassung. Ich glaube, wir haben eben vorhin kurz darüber geredet, irgendwas um die 60 Grundgesetzänderungen gibt es für, haben wir gar nicht mehr genau im Kopf, weil es eben so viele sind schon.
Dann müssen wir vielleicht nur auf dieses dazugehörige Gesetz schauen, das Bundeswehr-Sondervermögensgesetz. Alle, die jetzt viele Punkte suchen beim, wie heißt dieses Spiel, wo man nach Worten Scrabble, die sollten sich das mal merken.
BWFINSVFERMG.
Schöne Abkürzung.
Schön, das ganze Gesetz liest sich lyrisch. Das ist
schön. Und da steht ja drin, oder wird eigentlich mehr konkretisiert, um was es dann geht bei diesem Sondervermögen. Also nicht nur die reine Zahl, sondern eben auch Fragen von Tilgung, Fragen von, was kauft man eigentlich damit und so weiter. Und da kommt jetzt tatsächlich auch Markus ins Spiel, ne? Also der ganz konkreten
Ausdruck. Ja, ich wollte gerade sagen, also bevor wir mit dem, was den Juristen die Lyrik ist, noch weitermachen. Ich bin da...
Reden wir über Panzer.
Genau, ich bin Historiker und ich würde eigentlich über das eigentliche Problem dann lieber reden, als über die Metaebene. Das ist, diese 100 Milliarden sind nicht einfach aus der Luft gezogen. Das ist sozusagen der Bedarf, den die Bundeswehr in den nächsten paar Jahren hat an Investitionen, die man aus dem laufenden Haushalt nicht finanzieren kann und die, weil sie oftmals langfristig angelegt sind, auch über mehrere Jahre ausfinanziert sein müssen. Und da sind so wichtige Sachen drin, nicht nur, und das würde ich nicht unterschätzen, mit der persönlichen Ausstattung der Soldaten, weil das nämlich eine Motivationsfrage auch ist. Wenn ich in schlecht tauglicher Kleidung unterwegs bin, dann schlägt sich das direkt auf die Motivation und die Kampfkraft einer Truppe nieder. Das soll man nicht unterschätzen.
Würde ich auch nicht unterschätzen, aber kann man das nicht aus dem Laufenden bezahlen? Ist das nicht das, was man aus dem Laufenden bezahlen muss?
Müsste man eigentlich, zeigt aber die Verzweiflung. würde ich mal sagen.
Das ist ja auch nicht der größte Posten.
Ist auch nicht, das sind 2 Milliarden Euro, das ist nicht viel. Das ist sozusagen nichts. So, aber jetzt kommen die dicken Sachen. Ne? Digitalisierung und alles, was da dran hängt, neue Funkgeräte, Kommunikation, total wichtig. Wir sehen es bei den Russen, wie es versagt hat, die Kommunikation, und zu welchen schrecklichen militärischen Folgen das führt und zu wie vielen Verlusten sowas führen kann. Das brauchen wir dringend. Das sind schon mal 20 Milliarden Euro, knapp 21 Milliarden. Dann ist ganz wichtig auch für unsere Bündniseinbindung der Kauf der 35 F-35 Flieger, die zertifiziert sind für den Einsatz von Nuklearwaffen, wo wir wiederum Teil im Namen der sogenannten Teilhabe an den amerikanischen Atomwaffen uns beteiligen können. Und zwar, die Amerikaner haben die gelagert in Deutschland und 3 oder 4 NATO-Staaten können dort diese Waffen abholen und dann in einem Eventualfall zum Einsatz bringen. Das wollen wir nicht, aber es ist Teil unserer Abschreckung und dafür ist es richtig und wichtig. Und wichtig, dass die Amerikaner auch nuklear angebunden sind auf diese enge Art und Weise an die atomare Abschreckung in Europa selbst. Total wichtiger Punkt, wird oft völlig unterschätzt. Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Mützenich, will diese Bomben ausdrücklich nicht. Er hat da mehrfach...
Auch bei den Koalitionsverhandlungen.
Mehrfach hat er dagegen opponiert.
Ja.
Dann haben wir, da kommen jetzt 2 Sachen, an denen man sieht, dass dieses Milliardenvermögen nur ein paar Jahre weit reicht. Und zwar ist es einmal das Future Combat Air System, abgekürzt FCAS. Ich sag mal einfach ein Kampfflugzeug plus X. Da hängt noch alles Mögliche dran an Elektronik und Sonstigem. Das wird dann sehr technisch. Die Haushaltsmittel sind bis 2027 jetzt eingeplant und gesichert, müssen dann aber aus dem normalen Haushaltstitel für die Bundeswehr weiterfinanziert werden. Und genauso ist das bei den Panzern, die man bauen will, zusammen mit Frankreich. Das FCAS ist auch zusammen mit Frankreich. Da ist der Schwerpunkt bei den Flugzeugen liegt in Frankreich. Beim Panzer liegt der Schwerpunkt der Produktion in Deutschland oder soll es liegen. Und auch die Mittel für die Haushaltsmittel für den Panzer sind nur bis 2024 ausfinanziert, müssen dann also weitergetragen werden. In der See kommen dann noch Korvetten hinzu und diverse andere Sachen bis hin zu einem Nachfolger für das Festrumpfschlauchboot RHIB 1010.
Super, da freuen wir uns drauf. Jetzt muss ich mal eines fragen. Da gab es ja viele Punkte, die wir gehört haben von den Militärexperten und Verteidigungsexperten aus der Bundeswehr zum Teil. Was ich interessant fand, war, wie schnell auf einmal bestimmte Dinge gehen. Auf einmal kommt die Verteidigungsministerin und erklärt, wir kaufen jetzt den F-35. Vorher Riesenthema, was kaufen wir da? Geht ganz schnell. Jetzt der Transporthubschrauber. Hieß es immer, wir brauchen einen schweren Transporthubschrauber.
Richtig.
Ja. Jetzt kommt ganz schnell, wir kaufen den Chinook, dieses Ding mit den 2 Rotoren da. Wie ist diese Liste zustande gekommen? Und was davon ist jetzt wirklich ad hoc, so schnell wie möglich einkaufen? Und was fließt da rein an lange gereiften Überlegungen, die jetzt endlich finanziert werden können?
Also als Projekt war das ja mit dem schweren Transportflughubschrauber schon lange, lange ein Desideratum der Ausstattung. Aber man konnte sich nicht dazu durchringen, wie man es macht. Man hatte nicht die richtigen Mehrheiten. Die Dringlichkeit schien nicht gegeben. Wie ich schon sagte, man hat sich mit der Bundeswehr über 25 Jahre lang dilatorisch gegeben und gedacht, das ist nicht so dringend. Dann kam noch hinzu, dass die Bundeswehr als Truppe und als Bürokratiemonster, wie einmal ein Wehrbeauftragter gesagt hat, Hans-Peter Bartels, dass die Bundeswehr schwer in der Lage ist, solche Entscheidungen zu treffen, weil immer noch jemand kommt und noch ein Vetorecht hat und da noch eine Niete dran haben will und da noch irgendwas angeheftet haben will. Das ist jetzt langsam vorbei. Das können wir uns nicht mehr leisten. Aber wir kaufen von der Stange. Ganz kurz noch. Der Chinook, das ist ein erprobtes System, der ist weiterentwickelt worden. Der ist zwar auch schon uralt im Grunddesign, aber der ist weiterentwickelt worden. Das kaufen wir von der Stange. Und der F-35, da müssen wir nicht erst einen eigenen Jäger entwickeln. Der kommt erst im Jahr 2040. Also brauchen wir etwas, was wir auch von der Stange kaufen können. Und das ist auch vernünftig so.
Was mich da interessieren würde, wäre, das ist ja auch immer, wenn du sagst Bürokratie und so, Bürokratiemonster, da fällt einem ja dann sofort das Beschaffungsamt in Koblenz ein mit seinen vielen, 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 vielen tausend Mitarbeitern. Ich glaube, es ist die größte Bundesbehörde, die es gibt. Also es ist auf jeden Fall eine riesige Behörde. Und das gilt ja immer so ein bisschen als das schwierige Nadelöhr, durch das man muss und durch das auch es eben zu Verzögerungen kommt. Also ist das gelöst jetzt oder haben wir die Projekte auf dem Papier stehen, aber wir wissen nicht, ob sie tatsächlich so durchgeführt werden.
Ich kann zumindest schon mal sagen, dass in der Debatte Reform des Beschaffungswesens nun wirklich alle Fraktionen einte und das der Begriff war, der wirklich
da beißen sich ja alle auch seit Jahren die Zähne aus.
Und genau, also das ist ja auch, seit von der Leyen ist das mir jedenfalls zum ersten Mal bewusst geworden, was da für ein massives Problem ist. Die ist ins Verteidigungsministerium rein, hat als erstes mal den Leiter der Abteilung Beschaffung gefeuert, einen Staatssekretär gefeuert, weil sie gesagt hat, da liegt's wirklich im Argen, da müssen wir ran. Also dann haben wir später gesehen, wie schwer das ist, so ein Gewehr anzuschaffen, Ausschreibungsverfahren und so weiter. Also ich glaube, das ist schon einer der härtesten Brocken. Und deshalb würde ich diesem einem Eindruck, den du da gerade vermittelt hast, Markus, schon widersprechen, dass das irgendwie, dass man sich da überhaupt nicht drum gekümmert hätte. Die Verteidigungshaushalte sind seit Jahren, ich glaube seit 14 Jahren, sind die immer wieder aufgewachsen. Es gab immer wieder politischen Streit darum, wie hoch. Es gab einen heftigen Streit in den großen Koalitionen um diese auch symbolisch aufgeladene Zahl des 2%-Ziels. Aber dass man die Bundeswehr nun überhaupt nicht gesehen hätte, das finde ich nicht
sagen. Das wollte ich damit auch nicht zum Ausdruck bringen, aber es war eben der Lage nicht angemessen, das meine ich damit. Und seit 2014 ist da in der Tat was passiert, auch Aufwuchs im Haushalt. Aber Frau Merkel und auch in seinen ersten Monaten Herr Scholz haben nicht erkennen lassen, dass sie sozusagen das zur Chefsache erklären und sich mit dem vollen Gewicht ihres Amtes hinter ihre Verteidigungsminister stellen, um solche Reformen, die unglaublich wichtig sind, vollkommen klar, sonst funktioniert der Laden nie effizient, um solche Reformen auch durchzusetzen. Und das meine ich, die Dringlichkeit war nicht da. Jetzt ist müsste beides zusammenkommen. Der politische Wille auf der einen Seite, der scheint ja nun, zumindest was dieses Gesetz anbelangt, da zu sein. Und aber auch die notwendigen Reformen beim Beschaffungsamt und bei der Bundeswehr generell. Da ist schon ein großer Schritt geschehen. Jetzt, früher war es so, dass alle Anschaffungen über 1.000 Euro in ein Genehmigungsverfahren mussten, ein Ausschreibungsverfahren, jetzt nur noch über 5.000. Das verringert die Zahl der bürokratischen Vorgänge schon um 20%. Also da ist noch Luft nach oben.
Dann lass uns noch mal drüber reden, wie das jetzt dazu kam. Und da muss man dann, also sagen wir mal, mindestens bis zum 27. Februar gehen, dem Tag, als der Bundeskanzler in der Sondersitzung des Bundestages diese Zeitenwende ausruft. Und jedenfalls eines macht das schon deutlich, was für eine historische Konstellation man braucht, um so ein Ding dann zu drehen. Da hat es wirklich einen Krieg in Europa gegeben. Und das ist sozusagen, wenn man die Messlatte mal nimmt, wenn man sagt, das hat es gebraucht, dann wird daraus auch klar, warum das bisher nicht funktioniert hat. Und wenn ich mich an diese Sitzung erinnere, dann erinnere ich mich an eine Situation, wo ich sagen würde, da haben wir auch erlebt, wie der Kanzler auch seine eigene Fraktion wirklich überrumpelt. Die sind ja schier von den Stühlen gefallen, als der gesagt hat, 100 Milliarden.
Und ja, dann vor allem
Jahr
die
für
Grünen.
Jahr 2% und mehr und so weiter. Den Leuten stand das bei den Grünen und bei der SPD zum Teil das Entsetzen ins Gesicht geschrieben.
Anders bei der Union.
Und die Union ist jubelnd auf die Tische gesprungen.
Aber weil du sagst, welche historische Konstellation es braucht, das ist ja nicht nur der Krieg, sondern es ist eben auch eine Ampelkoalition. Und vielleicht hilft das eben auch, genauso wie gerade Rot-Grün Hartz IV einmal verabschieden konnte. Vielleicht kann eben auch nur eine Ampel jetzt also das hier durchbringen. Also
Nixon goes to China und sozusagen das Sondervermögen ist das China des Bundeskanzlers. Also
gleichwohl zeigte diese Reaktion im Bundestag, wo es ja vor allem Frau Künast war, die Hände vors Gesicht geschlagen oder die Arme nach oben geworfen, ich weiß es nicht mehr, hat aber auf jeden Fall sich völlig entsetzt gezeigt hat und manche andere Grüne auch. Und bei der SPD ist es ja auch völlig klar, also das mein erster Gedanke war, was macht jetzt Mütze nicht? Das ist gegen alles, was er immer vertreten hat. Also wenn es eben nur eine Ampel ist, die sowas durchbringen kann, dann nicht, weil der Kanzler es mit ihr besprochen hätte.
Also insofern müsste man sagen, ist es auf eine erstaunliche Art und Weise, wenn man das richtig findet, die richtige politische Konstellation. eine Union, die nicht anders kann, als zuzustimmen. Wir haben ja auch da sofort die Politisierung erlebt, als Friedrich Merz gesagt hat, wenn ihr das Grundgesetz ändern wollt, dann schicke ich nur so viele Abgeordnete von mir rein, wie ihr unbedingt braucht. Ich zwinge euch dazu, eure Reihen zu schließen.
Interessantes Abgeordnetenverständnis. Ja,
ja, ich glaube, dann hätten nur 15 oder wie viel? 15 Unionsabgeordnete,
glaube ich. 14, glaube ich, Unionsabgeordnete. Ich glaube, das wäre auch in der Unionsfraktion nicht durchsetzungsfähig gewesen.
Hätte man verbieten müssen, dafür zu stimmen.
Und das bei der Bundeswehrpartei.
Ist rückblickend so ein Moment dieser unglaublichen Emotionalisierung, die da auch stattgefunden hat, also die wirklich reichte von Entsetzen über diesen Jubel der Unionsabgeordneten, die sehen, die Ampel setzt unser Wahlprogramm um und Friedrich Merz, der sozusagen im Überschwang glaubt, er kann da so ein Spiel spielen und dann irgendwann auf dem Weg zum heutigen Tag erkennt, so geht's auch nicht. Das hat er ja, glaube ich, dann auch relativ früh gesehen. Das war jedenfalls, Katharina, du hast die Union beobachtet, seit langem keine Rede mehr davon.
Ja, also das hat er da geäußert und Gudula hat mich heute nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass er das dann nochmal geäußert hat, aber das ist relativ schnell dann doch eingeschlafen, weil ich glaube auch in der Union das nicht machbar gewesen wäre, zu sagen, es darf eben nur ein bestimmter Teil dem dann zustimmen. Gerade eben, weil die Union in den vergangenen Jahren ja doch sich immer versucht hat, als Bundeswehrpartei darzustellen und ja doch Kämpfe gegen die SPD geführt hat. Also wenn es um 2%-Ziel ging, wenn es auch um die Frage Bewaffnung der Drohnen ging, was jetzt übrigens auch die Ampel macht, was auch interessant ist. Also diese ganzen Dinge, wenn das dann ausgerechnet die Union verhindert hätte und gesagt hätte, wir stimmen gegen mehr Geld für die Bundeswehr, das hätte doch kein Abgeordneter verkaufen können
in seinem Wahlkreis. Ich würde aber trotzdem noch mal gerne einen Schritt zurückgehen. Wir sind ja jetzt schon bei der Einigung mit der Union. Mhm. Davor musste sich die Koalition ja auch mal einigen. Und da war es eben auch schon so, dass es sicherlich auch der SPD sehr schwer fiel, die das aber natürlich unter sich auch intern erstmal ausmachen musste. Und die Grünen in die Verhandlungen gegangen sind mit ihrem weiten Sicherheitsbegriff. Und das hieß eben, dass sie auch für das Sondervermögen oder alternativ daneben, aber der Wunsch war eigentlich wirklich für dieses Sondervermögen, dass man Welternährung mit reinnimmt, dass man Entwicklungshilfe mit reinnimmt, dass man Konfliktprävention mit reinnimmt, was ja wirklich auch alles Sicherheitsfragen sind. Und das, was davon damals übrig geblieben war in dem Koalitionskompromiss, das war im Wesentlichen, dass die Ertüchtigung von Partnern auch eine Rolle spielt und dass die Cybersicherheit eine Rolle spielt. So, und mit dieser Koalitionseinigung ging man dann, Katharina, ins Gespräch mit der Union.
Genau, und damit ist man dann zur Union gegangen, die ja eben schon relativ schnell klar gemacht hat, dass man ihr was liefern muss, was bieten muss, damit sie dem zustimmt, dass das nicht für lau zu haben ist und dass sie ihre eigenen Vorstellungen hat. Und diese eigenen Vorstellungen waren ein Wirtschaftsplan, für was geben wir das eigentlich aus, ein Tilgungsplan und vor allem auch Geld ausschließlich für die Bundeswehr, also für nichts anderes. Und das hat man verhandelt in vielen, vielen Verhandlungstagen. Verhandlungsführer bei der Union, glaube ich, waren Mittelberg und Dobrindt, bei der SPD weiß ich es gar nicht, aber Scholz war auf jeden Fall nicht dabei, Lindner war dabei, Baerbock war dabei. Und am Ende muss man sagen, hat sich die Union zumindest mit diesen drei Hauptpunkten ziemlich durchgesetzt. Also es gibt den Wirtschaftsplan, es gibt einen Tilgungsplan und das von dir gerade erwähnte, die Ertüchtigung der Partner und Cyber ist rausgeflogen, solange es nicht die Bundeswehr betrifft. Also diese beiden Punkte müssen jetzt über den regulären Haushalt finanziert werden. Das hat die Baerbock, die Außenministerin, auch dann dem Alexander Dobrindt nochmal um die Ohren gehauen und hat gesagt, ausgerechnet sie, dass sie nicht wollen, dass die Ertüchtigung der Partner, sie als Europapartei Union, dass sie das nicht wollen, das finde ich schon traurig. Ja?
Nur fürs Protokoll, genau. Dem hat Dobrindt widersprochen, hat behauptet hier, oder dem hat Wadefuhl widersprochen, hat behauptet, hier würden neue Elemente eingefügt, aber das nur fürs Protokoll. Aber sie hat eben auch nochmal im Bundestag gesagt, ich hätte mir das auch ganz anders vorstellen können. Also so nach dem Motto, wir versuchen auch gar nicht, uns das schön zu reden. Also sie hat, Frau Baerbock hat eben gerade in Punkt Cybersicherheit nochmal sehr bedauert, dass das nicht mit drin ist. Und hat dann aber eben geworben für dieses Ergebnis, eben auch mit dem interessanten Hinweis, dieses Sondervermögen, liebe Leute, die ihr noch zweifelt, führt eben dazu, dass der restliche Haushalt einfach so bestehen bleibt und wir da keine weiteren Abstriche machen müssen. Und das ist doch alles so wichtig, was wir vorhaben. Das zeigt eben auch nochmal, was da finanzpolitisch passiert.
Und jetzt würde ich gern da, wenn wir uns diesen Kompromiss jetzt mal genau anschauen, würde ich jetzt gern nochmal aufklären, was ist auf dem Weg dahin aus dem berühmt-berüchtigten 2%-Ziel geworden. Also nochmal zurück, 27.02. Olaf Scholz sagt im Bundestag, wir werden das Sondervermögen einrichten, wir werden es im Grundgesetz absichern und wir werden dann Jahr für Jahr 2% und mehr für die Verteidigung ausgeben. Da haben viele gesagt, gejubelt, das ist jetzt eben das Ende des langen Streits, auch aus der Großen Koalition. Scholz bekennt sich zu diesem umstrittenen und aus vielen Gründen umstrittenen 2%-Ziel, spricht ja auch dagegen, dass man gesagt hat, das ist, wenn man die Messgröße Bruttoinlandsprodukt hat, ist das eine dermaßen variable, instabile Größe, das ist dusselig. Aber es ist eben hoch emotional politisch aufgeladen gewesen und wir haben dann im Deutschlandfunk gehört, wie Rolf Mützenich kurz, wann war es, letzte Woche, nee, Anfang dieser Woche darauf angesprochen, dieses 2%-Ziel als eine abstruse Kennziffer bezeichnet. So, was ist daraus geworden?
Daraus ist geworden, ich darf vortragen, Artikel 1, Paragraph 1, Absatz 3. Wir sind vorher dabei, dass dieses Sondervermögen auch dazu verwendet wird, auf die 2% zu kommen. Und Absatz 3 sagt dann, nach Verausgabung des Sondervermögens werden aus dem Bundeshaushalt weiterhin die finanziellen Mittel bereitgestellt, so und jetzt wird es interessant, um das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr und den deutschen Beitrag zu den dann jeweils geltenden NATO-Fähigkeitszielen zu gewährleisten. Das kann man jetzt denken, heißt auch danach 2%, solange die NATO noch der Ansicht ist, dass die Zielgröße 2% sein sollte. Man kann es aber auch anders sehen und die Grünen sehen es anders.
Und gerade sagen, da steht ja nicht 2%, das sind nicht Haushaltsziele, sondern es geht Fähigkeitsziele. Wenn wir die mit weniger als 2% erreichen, dann ist es auch schon. Also da ist wahnsinnig viel Stoff wieder für politische Interpretation drin.
Ja, und die Grünen sagen eben, das bedeutet, das, was der Bedarf der NATO in dem Moment ist. Und da geht es nicht um Kennziffern und da geht es eben auch nicht um eine möglicherweise geänderte Kennziffer, sondern da muss man eben gucken, was die NATO eben zum Beispiel auch, was die Bundesrepublik für Verpflichtungen innerhalb der NATO hat. Die muss man natürlich erfüllen, aber das geht nicht nach Zahlen.
Ist schon wieder wie bei Olaf Scholz' Aussage, dass jeder rein interpretieren kann, was man eigentlich lesen möchte.
Und das wird seinen Grund haben, dass das so da drin steht.
Obwohl ich mich frage, sollte man 2% tatsächlich festschreiben? Wir reden über in 5 Jahren. Also dann, wenn diese 100 Milliarden aufgebraucht sein sollen, dann schreibt man ja sozusagen einem kommenden Bundestag vor, was auszugeben
hat. Dem jeweils geltenden schon. Man hätte nur klarer machen können, was das ist. Ob dieses Ziel eben auch so eine Zahl ist oder ob das Ziel ist, dass die Bundesrepublik diese und jene Leistungen zur Verfügung stellt.
Wir müssten einfach mal jetzt auch, wenn wir beim 2%-Ziel sind, aus unserer nationalen Perspektive nochmal ausbrechen. Also wenn man das als NATO-Fähigkeitsziel definiert, die 2% und diese Einigung darauf, dann haben wir eine Zusage gegenüber unseren Verbündeten gegeben. Wir haben sie über fast 10 Jahre diese Zusage sträflich vernachlässigt. Der Kanzler hat jetzt versprochen, dass wir tatsächlich diese Zusage in Zukunft auch einhalten werden. Und wir sehen schon wieder in diesem Papier, dass dann einige Fraktionen, einige Verhandlungsführer aus SPD und Grünen versuchen, sich da Wege rauszuschaffen und das nicht verbindlich zu machen. Ich glaube aber angesichts der Tatsache, dass tatsächlich sich die Fraktion insgesamt durchgesetzt hat, die Fähigkeitsprofile aufbauen wollte und die gesagt hat, okay, wir haben uns durchgesetzt mit unseren Hauptforderungen, dass die gesagt haben, okay, wir müssen auch an dieser Stelle Interpretationsspielraum lassen für diejenigen, die eben dieses 2%-Ziel auf Dauer nicht wollen. Wie zum Beispiel Mützenich.
Eine Beobachtung ist ganz klar gewesen, als jemand, der jahrelang mit Merkel durch die Welt gereist ist und immer wieder erlebt hat, wie Merkel damit konfrontiert wird, mit dieser Erwartung, Deutschland muss mehr tun und sie in der Defensive dann erklärt, wir tun ja schon viel und alles, was wir können und der Haushalt wächst an und so weiter, ist Scholz jetzt tatsächlich der Kanzler, der im Moment auf der internationalen Bühne steht und als Vorbild gepriesen wird. Deutschland ist im Ausland wird das gern als historischer Schritt bezeichnet, ist einen riesigen Schritt gegangen und das müssen jetzt alle machen. Das ist schon eine ganz veränderte Position, in der er ist und wir werden jetzt dann Ende Juni den NATO-Gipfel erleben. Da werden wir dann sehen, wie sich auch da die Rhetorik anpasst, ob man da noch von diesen 2% spricht oder welche Ziele man sich dann da steckt, ob das prozentuale Haushaltsziele sind oder Fähigkeitsziele?
2014, also um das mal auch in Perspektive zu setzen, 2014 schon hat der uns wirklich sehr wohlgesonnene Obama als Freerider bezeichnet. Also als freundlich ausgedrückt als Trittbrettfahrer, man könnte aber auch sagen als sicherheitspolitische Schmarotzer bezeichnet. Der Ärger saß sehr, sehr tief und die Verunsicherung war sehr, sehr tief. Ich bezweifle, dass das mit diesem einmaligen Schritt jetzt getan ist, zumal da noch eine andere Dimension dazukommt, nämlich die Tatsache, dass die Bundesregierung als Bremser dasteht bei der Bewaffnung der Ukraine mit schweren Waffen.
Aber was jetzt dieses Gesetz betrifft, wir hatten vorhin gesagt, man kann ein Grundgesetz auch wieder ändern, man könnte dieses Ding, wenn es aufgebraucht ist, auch wieder rausstreichen. Dieses Gesetz hier, dieser Paragraph 1 Absatz 3, kommt zum Tragen, wenn das Sondervermögen aufgebraucht ist. Dann haben wir einen neuen Bundestag. Und dieser neue Bundestag kann dann darüber befinden, wie er damit umgeht.
Genau. Insofern also hat sich die Koalition, würde ich sagen, mal innenpolitisch mal Luft verschafft. Die können argumentieren, die sind aus dem unmittelbaren Druck drauf. Und jetzt sollten wir am Schluss vielleicht nochmal drauf schauen, wie das jetzt gelungen ist. Denn wir kriegen jetzt, just während wir hier miteinander sitzen, am frühen Abend, kriegen wir jetzt auf der Website des Bundestages das, was wir uns als politische Beobachter, worauf wir gewartet haben, nämlich das genaue Abstimmungsverhalten der Fraktionen, wo wir dann sehen können, wie viele Abweichler gab es da eigentlich in den Ampelfraktionen. Und wenn ich mir das anschaue, dann sehe ich, dann sind das, würde ich jetzt mal sagen, nicht viele. Bei der SPD 8 Nein-Stimmen zu diesem Gesetz. Bei den Grünen sind es 5 Nein-Stimmen, wenn man sich das genau anschaut, wer das ist.
Das ist sehr viel weniger, als zum Teil erwartet wurde.
Ja, da wurde mehr erwartet und da sind keine Prominenten dabei. Wir haben das bei der SPD gesehen, Jessica Rosenthal, die Chefin der Jusos, hatte angekündigt, dass sie dagegen stimmt. Und ansonsten sind das Namen, die meisten nicht kennen. Das
außer
sind,
Herrn Pirske.
Das richtig sehe. Herrn Pirske bei den Grünen dann, genau. Bei den Grünen sehen wir dann noch Canan Bayram, das ist die Nachfolgerin von Ströbele in diesem Wahlkreis Kreuzberg, ist sozusagen institutionalisiert, die Rolle des Linksaußen in der Grünen-Fraktion. Also ich würde sagen, denen ist es gut gelungen, ihre Fraktionen hinter sich zu scharen.
Es gab wahnsinnig viele Protokollerklärungen, das muss man auch dazu sagen. Also diejenigen, die gesagt haben, wir stimmen zu, aber mit großen, großen, großen Bauchschmerzen, die das dann nochmal separat erklärt haben. Was ich auch interessant finde, bei der Union, ne, eine Nein-Stimme mit Olaf Gutting hätten auch mehr sein können, weil ich glaube, nicht alle waren so begeistert davon, dass man das jetzt mit der Ampel so durchzieht, dass die AfD aber auch so gespalten ist. Das ist natürlich bei denen auch nochmal spannend.
Dazu sagen, ne, wenn wir jetzt dabei sind, die FDP stimmt geschlossen dafür. Also nochmal, wir sprechen über diese Grundgesetzänderung, die das symbolisch aufgeladene Thema war, weil man die verfassungsändernde Mehrheit brauchte. Und die AfD, Katharina hat es gesagt, die sind da ziemlich gespalten. 48 Nein-Stimmen, 6 Ja-Stimmen, 19 Enthaltungen.
Das war auch interessant. Es gab ja heute Morgen schon eine hitzige Geschäftsordnungsdebatte. Und zwar, muss ich sagen, zu Recht aus meiner Sicht. Das ist wirklich eine Verlotterung parlamentarischer Sitten, was da passiert. Dass man überhaupt in der Haushaltswoche so ein anderes Thema aufsetzt und sich vorher aber nochmal in die Hand verspricht, dass man sowas nicht tun wird. Jan Korte für die Linkspartei gesagt, am Dienstagmorgen sollte es eine Besprechung der Parlamentsgeschäftsführer geben. Die wurde kurzfristig abgesagt, weil man einfach irgendwie noch nicht so weit war. Und dann hat Bernd Baumann für die AfD noch erzählt, dass man, als dann die Pläne, was angeschafft werden soll, langsam reinkamen, noch mal eine Minute Zeit gehabt hätte, ich nehme das jetzt mal cum grano salis, um dann tatsächlich darüber im Ausschuss zu befinden. Und da ist tatsächlich ja die Frage, ob nach so vielen Jahren der Minderausstattung, Markus, wie du es siehst, man nicht bis zur nächsten Haushaltswoche noch hätte warten können, damit wenigstens mal Parlamentarier dieses Ding vorher durchlesen können. Auf jeden Fall, was das Abstimmungsverhalten betrifft, da hatte Baumann gesagt, dass man in der Sache ja eigentlich unbedingt für eine bessere Ausstattung wäre, dass man nun nach diesem Vorlauf es den Abgeordneten aber freistellt. Und in der späteren Debatte wurde deutlich, dass die AfD durchaus inhaltliche Schwierigkeiten hat, nämlich mit diesem Phänomen Sondervermögen, dass man ja demnächst auch für Klima oder sonst noch was schaffen könnte. Und da eine Dammbruchgefahr sieht unter anderem. Aber ich fand eben auch nochmal diese Verknüpfung heute Morgen interessant.
Ja, also kann man zusammenfassen. Jedenfalls eine sehr wichtige Entscheidung, eine sehr zentrale Entscheidung, die jetzt sehr, sehr viele Konsequenzen auch haben wird. Wir werden jetzt sehen, wie dieses 100 Milliarden Kaufprogramm, wie das umgesetzt wird. Da haben wir darüber gesprochen. Riesenherausforderung jetzt für das Verteidigungsministerium, für die Beschaffung. Ganz schwierig. Auch da wird es noch viele Veränderungen geben müssen. Und tja, ich würde mal sagen, ich weiß nicht, wie ihr es schildert. Also nicht mit quietschenden Reifen, aber jedenfalls mit heißlaufendem Motor ist der Bundestag jetzt kurz vor Pfingsten um die Kurve gekommen mit diesem Ding.
Wir werden langsam wieder bündnisfähig,
sagt der Sicherheitsexperte Markus. Gut, oder Katharina, das war's. Der Politik-Podcast, Folge 261. Den nächsten gibt's nächste Woche von der Republika-Konferenz. Ich hatte im letzten Politik-Podcast Anfang der Woche aus Brüssel gesagt, am Donnerstag, das haben wir verschoben, das wird der Freitag. Also wer am Freitag auf der Republika ist, der kann uns da beim Politik-Podcast besuchen. Da freuen wir uns. Auf der Republika gibt es einen Deutschlandradio-Stand, gibt es auch am Donnerstag schon Aufzeichnung, Podcasts. Moritz Metz macht Netzbasteln dort. Also viele Gründe, da hinzukommen, falls man auf der Republika ist. Das war's für heute. Schöne Pfingsten. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.